Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Mit Judith Ebert und eurem Ab 21 Podcast. Montags ist bei uns ja immer die Zeit, die Hosen runterzulassen, ehrlich zu sein, zu scheitern. Lasst es zu. Die Protagonisten unserer Podcast-Serie Startup and Down machen es ja auch. Sie erzählen von dem Höhenflug des Gründens und dem schmerzhaften Absturz, als das Startup den Bach runtergegangen ist. Warum Scheitern nicht schlimm ist und wo sich gestresste Gründer mal richtig ausheulen können, anonym logischerweise, das alles hört ihr jetzt im Podcast. Viel Spaß!
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Bei uns immer montags, bei Sat.1 immer mittwochs. Es geht um Startups, wir haben halt die Nase vorn. Denn bei uns ist Utz Dräger der Auskenner, bei Sat.1 Unsympath Carsten Maschmeyer. Unternehmer, Ehemann von total aufgesetzt Veronika Ferris und Juror in Höhle der Löwen. Nur damit ihr wisst, von wem ich rede. Carsten sucht also jetzt ab Mittwochabend dann im Fernsehen Unternehmer, mit denen er zusammen ein Startup gründen kann. Wir erzählen euch von Menschen, die kurz erfolgreich Startups hatten und dann damit böse abgestürzt sind. In unserer Podcast-Reihe Start Up and Down, da gibt es jetzt eine neue Folge und die könnt ihr auf deutschlandfunknova.de anhören oder runterladen. Einen kleinen Spoiler auf das, was euch erwartet. Jetzt von besagtem Deutschlandfunknova aus Kenner Utz Dräger. Ich habe ihn gefragt, worum geht's denn in der neuen Folge?
Es geht um ein Startup, das aus Berlin kam, das Millionen eingesammelt hat und das für ziemlichen Wirbel sorgte, so ungefähr in den Jahren 2010 bis 2013. Wirbel auch deswegen, weil internationale Investoren mit einstiegen und einer von denen war der Hollywood-Schauspieler Ashton Kutcher.
Oh, Ashton Kutcher, ich dreh durch, lass mich deine Mila Kunis sein. Nein, das war natürlich total pubertär gerade. Nee, aber natürlich hat sich die ganze Welt gefragt, warum steckt so ein Hollywood-Typ seine Dollars in ein Berliner Start-up?
Ganz genau, das kommt zwar immer mal wieder vor, ist jetzt aber auch nicht ständig so. Prominent waren aber nicht nur die Investoren bei dem Startup, auch die Macher. Einer von ihnen erzählt uns die Geschichte aus seiner Sicht. Felix Petersen ist Berliner, damals Mitte 30 und hatte einen Namen als Gründer, weil er seine Firma Places einige Jahre zuvor an Nokia verkauft hatte. Damals war Nokia immerhin noch Weltmarktführer der Mobiltelefonbranche. Mhm. Du erinnerst dich?
Ich erinnere mich natürlich. Das waren so kleine knubbelige Handys mit großer Akkukapazität.
Ganz genau. Und an der Seite von Felix war unter anderem Florian Weber. Und der hatte nichts Geringeres zuvor gemacht, als Twitter zu programmieren.
Oha.
Und jetzt war er mit Felix Petersen in einem Team unter anderem. Und beide gemeinsam hatten eine Geschäftsidee, wie Felix mir erzählt hat.
Wir kamen so beim Bier auf die Idee, eigentlich liebt doch jeder so Listen, Top-10-Listen, alles muss irgendwie in Listen kategorisiert werden, aber es ist natürlich auch schon älter, es gab schon immer die Charts und irgendwelche Top-Listen und wir haben halt festgestellt, die Leute lieben diese Listen, aber so eine Liste zu erstellen ist gar nicht so leicht.
Also Listen wie, wer ist der beste Schauspieler, wo gibt's den besten Döner, also Ranking-Listen eben. Und um diese Listen einfacher gemeinsam entwickeln zu können, haben die beiden eben eine App gebaut und erstmal nur so für sich zum Testen.
Mhm. Also haben die munter ihre Listen erstellt und wie hat sich das Ganze dann weiterentwickelt?
Na, sie haben einen Mechanismus entwickelt, der möglichst dazu führen sollte, dass die Menschen später Lust haben, viele Listen anzulegen und sich einfach an Listen beteiligen können. Sagen wir mal, jemand hat eine Liste angefangen, die beste Pizza ist Pizza Salami. Die anderen konnten dann sagen, hell no, stimmt nicht. Oder andersrum wiederum sagen, ja, amen, das ist richtig. Und so hieß dann auch eben die App Amen bzw. Amen.
Mhm. Also es klingt ganz nett, ne? So ein paar Listen finde ich nicht so schlecht, aber es hört sich für mich jetzt nicht nach dem großen Wurf an Geschäftsidee an. Also ich könnte mir jetzt ganz ehrlich nicht vorstellen, warum jemand aus Hollywood rüberkommt nach Berlin und sagt, nehmt mein Geld, ihr habt die Bombenidee.
Ja, zunächst konnten sich Firmen da mit ins Spiel bringen gegen Gebühr. Also die beste Pizza ist dann die von der Pizzeria Stradivari. Die hat dafür gezahlt, dass sie da irgendwie erstmal so vorkommt. Aber das große Potenzial, das lag in der möglichen großen Weiterverbreitung der App. Also bei Millionen von Nutzern hätte es Millionen von Daten gegeben, die da zusammenkommen könnten. Und Felix hat mir erzählt, was sie sich dabei gedacht haben.
Diese Nutzwertidee, dass man irgendwann sagen kann, wenn wir genug Daten haben, dann ist Amen halt das, wo ich hingehe, statt Google, um zu sagen, was ist denn der gesündeste Softdrink? 50% oder 70% der Anfragen bei Google sind ja nicht, wann wurde Thomas Jefferson geboren, sondern sind ja, ich will was kaufen, ich will was machen, ich will was buchen. Meistens für Geld.
Der Witz bei der Sache war natürlich, man braucht irgendwann auch wirklich Millionen von Nutzern für eben Millionen von Daten.
Mhm.
Also die App war nicht ganz so erfolgreich, oder?
Die ersten Tests ergeben, dass die Menschen total volle Möhre auf das Schreiben dieser Listen abgehen. Also es scheint wirklich eine Art Sucht zu sein, wie bei Crack, hat mir Felix im Interview gesagt. Die Tests sind so gut, dass sie auch für diese Firma, also für ihr Startup, dann im Nu Millionen Finanzierungen stehen haben. Und das halt eben auch noch aus Silicon Valley und Hollywood. Und so gehen sie dann an den Start, mega selbstbewusst und international finanziert. Und gleichzeitig haben sie alles rund um ihr Startup nach außen in Deutschland geheim gehalten und haben auch keine große Sammelrunde hier bei Investoren gemacht. Und dann war es eben kein Wunder, dass die Gerüchteküche nur so hoch brodelte und die Leute umso mehr wissen wollten, was ist da los? Ist Amen das beste deutsche Startup aller Zeiten? Diese Frage wurde wirklich öffentlich damals in der Szene gestellt.
Boah, ob es das war und wie es weitergegangen ist, das erfahrt ihr bei uns im Podcast. Start Up and Down heißt die Serie und die findet ihr natürlich auf deutschlandfunknova.de. Sag mal, Utz, wo nochmal?
Ab in den App Store. Ab in den App Store. Ab. Ab, ab. Start Up.
And Down. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Aus Fehlern wird man klug. Deshalb ist einer nicht genug, sagt der Volksmund. Meinen wir aber nicht unbedingt so, zumindest nicht hier in Deutschland. Denn hierzulande wird Scheitern, gerade wenn es ums Business geht, gar nicht gern gesehen. Scheitern im Geschäft, oha, das ist gleich komplett Versagen. Ist Quatsch, sagt Professor Andreas Kuckertz. Er ist Leiter des Fachbereichs Unternehmensgründung und Unternehmertum an der Uni Hohenheim. Und er fordert, Deutschland braucht eine neue Kultur des Scheiterns. Ich habe mit ihm darüber gesprochen und habe ihn gefragt, eine neue Kultur des Scheiterns, also warum? Was ist denn verkehrt an der alten?
Naja, wenn man Angst vorm Scheitern hat, Frau Ebert, dann probiert man auch nichts aus. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir viele Menschen in diesem Land haben, die auch einfach mal ein paar neue Dinge sagen und neue Dinge angehen. Und wenn man sich da lähmen lässt und einfach nichts ausprobieren mag, weil man Angst hat, irgendwie auf die Nase zu fallen, dann passiert auch nichts und das ist schlecht für uns.
Das stimmt, aber jetzt könnte man natürlich andersrum auch sagen, wenn ich jetzt nicht scheitere, dann hängen da auch keine Leute mit dran. Zum Beispiel bei einer kleinen Firma hängen ja auch meistens 4, 5 Leute mit dran, die mitarbeiten, die dann ihren Job verlieren, könnte man jetzt ja auch sagen, oder?
Naja, da haben Sie schon recht. Der Punkt ist natürlich nur, dass wenn wir sagen, wir brauchen eine Kultur des Scheiterns, das heißt natürlich nicht, dass wir, wenn wir jetzt beispielsweise an sowas was denken wie den Schleckerfall, ja, spektakuläre Pleite, wo auch Tausende, nicht nur 5 oder 6, sondern Tausende von Menschen dranhängen, das heißt natürlich nicht, dass wir das jetzt in irgendeiner Form hochjubeln sollen. Aber wenn wir so streng sind, dass sich niemand mehr traut, irgendetwas überhaupt nur auszuprobieren, dann haben wir ein Problem. Und das sehen wir auch in den Zahlen. Also Deutschland ist das Land, das sich dadurch auszeichnet, mit durch die größte Angst vorm Scheitern. Und deswegen haben wir auch traditionell niedrige Gründungsraten. Und das kann eigentlich nicht so bleiben.
Liegt das vielleicht in der Natur des Deutschen? Weil der ist ja eher so ein bisschen zurückhaltend pessimistisch, möchte ich mal sagen.
Ja, also ich weiß gar nicht, ob wir pessimistisch sind, aber ich glaube, wir sind perfektionistisch. Ja? Und perfektionistisch ist schon etwas, was uns natürlich gut macht, aber man darf es eben auch nicht überziehen. Man muss genau wissen, wo gehört der Perfektionismus hin und wo ist dann eben jetzt auch mal der Bereich, wo man einfach mal spielerisch mit den Dingen umgehen muss. Und da in diesem Bereich, gerade dem innovativen, neuen Bereich, da muss man eben scheitern können und da gehört Perfektionismus nicht hin. Das kommt dann irgendwann später.
Das heißt also, es geht im Grunde genommen darum, seine Denke zu ändern. Nicht mehr zu denken, wenn ich was nicht hinkriege, dann ist es gleich schlimm, sondern wenn ich was nicht hinkriege, dann lerne ich raus und mache es beim nächsten Mal besser. Habe ich Sie richtig verstanden?
Also das ist so, das, wie man definitiv denken sollte. Und ich glaube, die deutsche Startup-Szene, die Gründer, die haben das schon verstanden. Das Problem ist halt so ein bisschen das Drumherum. Ja? Wie sieht die Gesellschaft das? Und was für eine Erwartungshaltung geht die an diese Gründer heran?
Jetzt haben Sie ja einen relativ interessanten Aspekt in Ihrer Studie, finde ich. Da schreiben Sie von guten und schlechten Fehlern. Und da sieht man, die Toleranz ist da regional sehr unterschiedlich verteilt. In Bremen zum Beispiel ist unternehmerisches Scheitern nicht so schlimm wie zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern.
Ja.
Das müsste ja dann eigentlich zur Folge haben, Sie haben ja gerade die Zahlen schon angesprochen, dass es in Bremen besonders viele Neugründungen und Startups gibt, oder?
Naja, das ist jetzt nicht so. Also Bremen ist jetzt noch nicht unbedingt als ein Hotspot bekannt für Unternehmensgründung, auch wenn dort natürlich auch wieder einiges passiert. Wir haben in der Studie in der Tat diese regionalen Unterschiede. Aber ich glaube, man muss auch darauf gucken, auf was für ein Niveau man diese Unterschiede hat. Und da ist es dann doch so, dass es in Deutschland eigentlich durch die Bank nicht besonders gut aussieht. Ja, selbst wenn es in dem einen Bundesland vielleicht ein bisschen weniger streng ist und in dem anderen ein bisschen netter.
Das Startup-Mekka schlechthin war ja jahrelang Silicon Valley in Kalifornien, scheint es immer noch zu sein. Was läuft denn da anders als bei uns?
Naja gut, also ich bin jetzt ehrlich gesagt kein großer Freund davon, immer über den großen Teich zu gucken und wie es Karnickel auf die Schlange zu starren und dann das hohe Lied der Amerikaner zu singen. Also Silicon Valley ist sicherlich auch ein ganz spezieller Fall. Und wenn Sie sich auch da internationale Vergleichsstudien anschauen, dann sehen Sie, wenn Sie in ganz andere Regionen Amerikas gehen, dann ist die Angst vor dem Scheitern da fast genauso stark ausgeprägt, wie das beispielsweise in Deutschland oder Europa ist. Ne? Also ich glaube, dass wir einfach daran arbeiten können, wenn wir uns klar machen, dass das ein wichtiges Thema ist, dass uns das hilft, wenn wir dann ein bisschen positivere Einstellung zu gewinnen. Und das, was wir beide gerade tun, Frau Ebert, nämlich darüber reden, das ist schon mal der erste richtige Schritt.
Okay, abschließend, Sie haben es jetzt ja schon ein bisschen angedeutet, aber ein bisschen konkreter vielleicht. Sie haben gesagt, die Leute, die in der Startup-Szene unterwegs sind, die haben das schon verstanden. Scheitern ist nicht schlimm, sondern hilft mir, um beim nächsten Mal alles besser zu machen. Aber es ist die Gesellschaft, die es nicht schnallt. Wie bringen wir die Gesellschaft zu einem Umdenken? Was haben Sie da für Tipps? Außer, dass wir jetzt drüber reden.
Ja, also wir reden drüber und viele andere reden auch darüber. Es gibt beispielsweise Veranstaltungen wie Fuck-Up Nights, auf denen gescheiterte Unternehmer sprechen über das, was sie erlebt haben. Ich habe auch reihenweise Beispiele von Unternehmern, die 1, 2, 3 Versuche gebraucht haben, um was Vernünftiges auf die Beine zu stellen und im dritten oder vierten Versuch ganz tolle Sachen gemacht haben. Also wenn man solche Geschichten erzählt und so etwas herausstellt, dann glaube ich, dass sich dann auch kulturell durchaus was ändern kann und das wäre gut.
Professor Kuckertz, Leiter des Fachbereichs Unternehmensgründung und Unternehmertum an der Uni Hohenheim. Er fordert, Deutschland braucht eine neue Kultur des Scheiterns. Scheitern ist kein Fehler, sondern ein normaler Schritt auf dem Weg zu einem erfolgreichen Unternehmen. Die Gesellschaft muss das endlich begreifen, sagt er.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Eine Runde Mitleid jetzt für Startup-Gründer. Oh, um die geht's ja immer montags bei uns in Deutschlandfunk Nova, um Startup-Gründer. Und die müssen ja Investoren und Kunden davon überzeugen, dass sie ganz besonders super sind. Denn sie sind ja auf Finanzierung und Kundschaft angewiesen. Das heißt aber auch, dass die Gründer in der Regel nach außen immer alles supi verkunden müssen, auch wenn es in Wirklichkeit nicht so richtig läuft. Der Druck ist ja auch nicht klein. Die meisten Startups werden scheitern, sagt die Statistik. Deswegen gibt es jetzt einen Ort, da sollen Startup-Gründer und Mitarbeiter mal so richtig loslassen können. Und dieser Ort findet sich im Netz. Startupanonymous.com. Das ist so eine Art anonymer Alkoholiker der Gründerszene. Hier kann man mal losheulen, ohne um seinen Ruf in der Businesswelt Angst haben zu müssen. So zum Beispiel.
Ich kann nicht mit meinem Investor zusammenarbeiten, aber ich brauche ihn, weil er mich an mein Limit pusht. Es macht mich aber trotzdem krank.
Oder
irgendwo tief in mir missachte ich meine Mitgründer. Ich habe das Gefühl, alle Probleme, die wir im Startup haben, haben bei denen ihre Wurzeln.
Menschen aus dem Startup-Universum können mal richtig erzählen, was sie bewegt. Und das Schöne ist, sie bekommen auch Antworten von anderen Besuchern der Seite. Hier zum Beispiel.
Manchmal schaue ich mich um und sehe den Erfolg, den andere haben. Und dann frage ich mich, was ich falsch mache. Arbeite ich nicht genug oder bin ich einfach schlecht in dem, was ich tue?
Die Antwort?
Es kann 3, 5 oder 10 Jahre dauern, bis sich irgendein Erfolg einstellt. So ist das einfach. Solange du aus Fehlern lernst und weißt, was du tun musst, um deinen Zielen näher zu kommen, wird alles gut werden am Ende.
Also, hier werden die Menschen, die sich dem Netz anvertrauen, auch gleich mit freundlicher Betreuung aus dem Kreis der Selbstbetroffenen bedacht. Die Seite Startupanonymous.com schreibt über sich, das hier ist ein Ort für Startup-Gründer, Angestellte und Investoren, um ihre Geschichten zu erzählen, Fragen zu stellen und einfach mal die Sau rauszulassen. Wir wissen nicht, wer du bist und das wird auch niemand anders erfahren. Sei offen und lerne von anderen. Hinter dieser Seite steht unter anderem Dana Severson. Ist ein Amerikaner und hat selbst Erfahrungen mit den negativen, mit den schwierigen Seiten des Gründens gemacht. Als er nach einer millionenschweren gescheiterten Gründung ziemlich unten war, Leute gefeuert, Beziehungen mit Mitgründern gekappt, Unternehmen dicht gemacht und komplett deprimiert, da kam ihm die Idee, dass er keinen Bock mehr hat auf dieses positive Zeug der Startup-Welt, sondern er wollte Geschichten hören von Menschen, denen es genauso dreckig ging wie ihm. Er sagt heute, es ist Quatsch, immer zu sagen, Scheitern bringt einen nach vorn. Denn das stimmt auch, Scheitern ist scheiße und tut weh. Und für diese Situation ist Startupanonymous.com. Wisst ihr Bescheid?
Deutschlandfunk Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Perth. Nach einer Woche auf hoher See ist vor Australien eine riesige gelbe Quietscheente wieder aufgetaucht. Das aufblasbare Tier namens Daphne wurde in mehr als 30 Kilometern Entfernung von der Westküste von einem Fischer entdeckt, wie heute bekannt wurde. Ursprünglich hätte die 2 Meter große Ente am Strand von Fremantle bei Perth als Maskottchen für einen Schwimmwettbewerb im Indischen Ozean dienen sollen. Dann wurde sie am vorvergangenen Sonntag jedoch hinaus ins offene Meer getrieben, wo sich ihre Spur verlor. Übers Internet gelang es den Besitzern, dem Coburn Masters Swimming Club, nun die mehr als 600 Euro teure Gummiente wieder ausfindig zu machen. Ein Fischer namens Toby Gibb hatte sie schon am Tag ihres Verschwindens in der Nähe der Insel Rottnest Island gefunden. Allerdings hatte Daphne da schon ziemlich viel Luft verloren. Zudem wusste der Mann anfangs nichts mit der Ente anzufangen. Erst nach dem Hilferuf des Schwimmvereins wurde dem Fischer klar, wen er da aus dem Wasser gezogen hatte. Der Vorsitzende des Schwimmvereins, Peter Merrick, kündigte nun an, dem Fischer einen ordentlichen Finderlohn zu zahlen. Allerdings hoffen die Amateurschwimmer darauf, dass Gibb kein Bargeld will, sondern sich mit Alkohol zufrieden gibt. Warum das so ist, ist nicht bekannt.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.